Aufruhr in Tunesien. Seit der Ermordung des Oppositionspolitikers Belaid am Mittwoch gibt es massive Proteste. Der tunesische Ministerpräsident Hamdi Djebali kündigte an, die Regierung auflösen zu wollen und neu wählen zu lassen. Dieser Vorschlag stoß bei der regierenden Ennahda-Partei nicht unbedingt auf große Gegenliebe. Um über die aktuelle Situation in Tunesien zu sprechen, sind wir jetzt mit Bernard Schmidt, freier Journalist und Jurist aus Paris, verbunden. Er ist immer wieder auch im arabischen Raum unterwegs. Bernard, wie ist die aktuelle Lage in Tunesien? Heute sind ja die Trauerfeierlichkeiten angekündigt für den ermordeten Oppositionspolitiker.
Heute findet das Begräbnis von Chokri Belaid statt, der am Mittwoch früh gegen 8 Uhr vor seiner Haustür ermordet wurde. Für heute ruft auch der Gewerkschaftsdachverband UGTT, also Union Générale Tunisienne du Travail, Allgemeine Tunesische Arbeiterunion oder Werktätigenunion, zu einem Generalstreik auf. Das ist erst der zweite Generalstreiksaufruf seit der Unabhängigkeit des Landes. Tunesien wurde 1956 unabhängig von Frankreich, auch wenn die Beziehungen nach wie vor eng sind. Der erste Generalstreik fand am 26. Januar 1978 statt und wurde damals, also unter dem Regime damals noch von Habib Bourguiba, blutig niedergerungen. Es gab damals über 100 Tote. Im Januar 2011, das heißt während der ersten Stufe der Revolution, also das beinhaltet jetzt indirekt meine Aussage, dass die Revolution noch nicht zu Ende ist, sondern dass es nach wie vor Etappen gibt, mit denen zu rechnen ist, die noch stattfinden werden. Aber jedenfalls in der ersten Phase der Revolution, bei den Umbrüchen im Januar 2011, als Präsident Ben Ali außer Landes floh, gab es entgegen anderslautenden Gerüchten keinen Generalstreikaufruf des Gewerkschaftssachverbands UGTT, weil die Führungsspitze der UGTT damals noch mit dem alten Regime, mit der Diktatur verbandelt war. Es gab aber innerhalb der UGTT oppositionelle Sektoren, Branchenverbände und auch Regionalverbände, die ihrerseits zum Streik aufriefen und das schon Wochen davor, also während der Umbrüche im Dezember 2010, Januar 2011. Der Generalsekretär der UGTT, das war damals Abdeslam Djrad, war aber mit dem alten Regime damals verbandelt. Das heißt, es gab damals nur einen Aufruf der UGTT zu einem Streik, zu einem zweistündigen Streik. Nichtsdestotrotz fanden infolge dieses Aufrufs starke Demonstrationen statt an jenem Freitag, den 14. Januar 2011, die dazu beitrugen, genau an jenem Nachmittag Sin El Abidin Ben Ali, den 73-jährigen Präsidenten, zum Gang ins Exil zu überreden. Also er glaubte damals noch, er geht ins Exil, um die Sache runterkochen zu lassen, und er glaubte, dass er dann schnell zurückkehren wird. Das kam dann anders für ihn. Er sitzt immer noch in Jeddah in Saudi-Arabien fest. Heute, wie gesagt, gibt es den ersten Aufruf zum Generalstreik offiziell vom Gewerkschaftssachverband UGTT seit 1978. Also die UGTT ist ein nicht zu unterschätzender Faktor in der tunesischen Innenpolitik. Die UGTT hat zwischen 500.000 und 750.000 Mitglieder, über eine halbe Million in einem Land, das zwischen 10 und 11 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen insgesamt zählt. Und die UGTT ist die einzige, zumindest in relevanten Teilen, unabhängige Gewerkschaftsorganisation, die seit langem in Nordafrika existiert. In anderen Staaten der Region, Ägypten und Algerien beispielsweise, gibt es nur in Ansätzen unabhängige Gewerkschaften. Also es gibt welche, die aber mit Repressalien konfrontiert sind, und es gibt daneben offizielle Gewerkschaftsdachverbände, die keineswegs vom Staat unabhängig sind. Also in Tunesien gibt es eine andere Geschichte, und auch wenn es in der Vergangenheit Druck und Ämterkauf seitens des Regimes gab und die Führungsspitze teilweise auf staatsfreundlichem Kurs war, das ist heute etwas anders, als es noch 2010, 2011 der Fall war. Aber selbst wenn es also an der Führungsspitze auch negative Erscheinungen gab in der Vergangenheit, so hat zumindest ein Teil der Verbände, die in diesem Dachverband zusammengeschlossen sind, es immer verstanden, unabhängig zu bleiben. Schon am gestrigen Tag, am Donnerstag, riefen 4 politische Parteien zum Streik auf. Also gestern gab es schon massive Demonstrationen, die gab es auch schon spontan am Mittwoch nach Bekanntwerden der Ermordung von Chokri Belaid. Gestern riefen 4 Parteien zum Streik auf. Das reichte von der radikalen Linken, vom Front Populaire, der Volksfront oder Front der Unterklassen, arabisch Chabash Habia, also von der radikalen Linken, der Chokri Belaid angehört, er war eines der Führungsmitglieder des Front Populaire oder von Chabash Habia, bis hin zu Nida Tunis, Nida-Tunis ist eine Mitte-Rechtspartei, die säkular orientiert ist, also nicht islamistisch, die im Moment stark im Aufwind ist, weil sie von vielen als Alternative zur regierenden islamistischen Partei Ennahda betrachtet wird. Nida-Tunis hat einen Gewerkschaftsflügel, da sind auch Gewerkschafter, Teile der UGTT drin organisiert. Bei Nida-Tunis finden sich aber auch, sagen wir mal, Zentrumsdemokraten, bürgerliche Demokraten, aber eben auch zum Teil Leute, die das alte Regime noch unterstützten. Deswegen ist die Partei umstritten, aber sie wird eben von vielen jetzt als eine Art Schutzwall oder Damm gegen die islamistische Regierungspartei betrachtet, der viele ihr absolutes Versagen an der Macht vorwerfen, was jegliche Ambition auf Verbesserung der Lebensverhältnisse der Tunesierinnen und Tunesier betrachtet. Also die Partei hat in 1,5 Jahren gründlich abgewirtschaftet an der Regierung. Und Nida-Tunis ist jetzt in gewisser Weise im Aufschwung als Alternative dagegen und aber eben einen Platz dahinter, auch der Front Populaire, auch die radikale Linke. Also der Front Populaire ist ein Zusammenschluss von 11 Organisationen, das ist eine Koalition, ein Bündnis, ein Kartell, ein Wahlbündnis, und diese Kraft der radikalen Linken ist also auch bei annähernd 10% in den Vorwahlumfragen. Aber in der Opposition gibt es jetzt tatsächlich Annäherung quer durch dieses Spektrum und also von der radikalen Linken bis hin, sagen wir mal, zur politischen Mitte, der bürgerlichen, säkularen Mitte, riefen gestern unterschiedliche Kräfte schon zum Streiken und zum Protest auf.
Werner, du hast die derzeitigen Proteste als eine weitere Stufe der Revolution bezeichnet. Immer wieder ist zu hören, dass es zum Beispiel auch bei den Frauenrechten unter der islamisch dominierten Regierung jetzt nach dem arabischen Frühling und dem Sturz Ben Alis eher bergab geht. Was kannst du zu dieser Einschätzung sagen?
Der Druck auf die Frauenrechte ist sicherlich gestiegen, wobei es in Tunesien, sagen wir mal, bessere Verteidigungspositionen für die Frauenrechte gibt als beispielsweise in Ägypten, weil die Gesellschaft doch ziemlich anders funktioniert und es in Tunesien doch auch eine lange, starke Tradition der Verankerung von Frauenrechten in der Gesellschaft wie im geschriebenen Recht gibt. Also Tunesien hat ja das mit Abstand fortschrittlichste Gesetz, die fortschrittlichste Frauen- und Familiengesetzgebung in der arabischsprachigen Welt und darüber hinaus schon im Jahr 1957, ein Jahr nach der Unabhängigkeit. Die Tunesierinnen hatten das Recht auf Schwangerschaftsabbruch vor den französischen Frauen, die es also gesetzlich 1975 garantiert bekamen. In Tunesien war das 15 Jahre früher der Fall. Das wird sich nicht so leicht wegwischen lassen. Die Regierungsislamisten und ein Teil von ihnen träumt natürlich davon. Der soziale Druck ist sicherlich gestiegen, aber die Regierungspartei oder die führende Regierungspartei Ennahda, also Ennahda regiert ja im Moment mit zwei Koalitionspartnern, mit zwei Juniorpartnern, wobei die Juniorpartner in der politischen Polarisierung, die in den letzten Monaten stattfand, zum Teil von der Bildfläche verschwunden sind. Also die beiden Juniorpartner sind Etat Takol, das ist eine sozialdemokratische Partei, Forum für Arbeit oder Forum für Beschäftigung und demokratische Freiheiten, und der Kongress für die Republik, CPR, das ist die Partei von Staatspräsident Moncef Marzouki. Das sind beides Parteien, die erhielten 20% bei den Wahlen zur verfassungsgebenden Versammlung, also der letzten allgemeinen Wahl am 23. Oktober 2011. Die sind aber beide bei Umfragen in 3-4%, weil sie zerrieben werden zwischen Ennahda, die sich als Regierungspartei noch relativ gut hält, weil die Regierungstätigkeit vorwiegend mit ihr identifiziert wird. Das heißt, die Regierungsbefürworter schlagen sich eher zu Ennahda einerseits und der Oppositionspartei Nida-Tunis, also dieser Mitte-Rechtspartei, sowie der anderen linken Opposition in Gestalt des Front Populaire. Also die beiden Juniorpartner in der Koalition werden eher zerrieben zwischen diesen Kräften. Ennahda lässt auch federn. Ennahda erhielt 35% der Stimmen, 41% der Sitze bei den Wahlen vom 23. Oktober 2011, ist aber im Abwind bei ca. 30%, also je nach Umfrage, aber hat jedenfalls abgewirtschaftet. Aber wie gesagt, das Abwirtschaften schadet eher den beiden Junior-Koalitionspartnern. Also Ennahda als dominierende Regierungspartei träumt sicherlich in Teilen davon, eine islamisch inspirierte Gesetzgebung einzuführen, sogar die Scharia einzuführen. Das heißt, zumindest von der Tradition und der islamischen Theologie inspirierte Familiengesetze. Also die Scharia einzuführen heißt nicht unbedingt, die Strafgesetze aus der islamischen Frühzeit einzuführen, wie es sie im Iran, in Pakistan und in Saudi-Arabien gibt. Das ist die härteste Variante, oder wie die Dschihadisten sie in Nordmali praktizierten, mit Hände amputieren und solche Geschichten. Das propagiert Ennahda nicht. Das trauen sie sich im Leben nicht. Aber was sie tatsächlich vorhatten, ist eine islamisch, also in ihrem Sinne islamisch, frühislamisch inspirierte, orthodox-islamisch inspirierte Frauenfamiliengesetzgebung und Zivilgesetzgebung einzuführen, wie es sie auch in vielen arabischsprachigen Ländern gibt, was also eine Ungleichheit von Männern und Frauen vor dem Gesetz festschreiben würde. Damit sind sie aber nicht durchgekommen, sondern sie mussten explizit am 25. März 2012 verzichten auf die Einführung der Scharia in die Verfassung, die ja derzeit ausgearbeitet wird durch die verfassungsgebende Versammlung, auch wenn es da noch Blockaden gibt und wenn Ennahda immer noch probiert, auf Umwegen zu dem Ziel zu kommen, was offiziell aufgegeben worden ist. Sie wollen jetzt zum Beispiel einen islamischen Rat, der also sozusagen mit theologischem Fachwissen ausgestattet über die Gesetze berät, in der Verfassung festschreiben. Da kommt es aber auch zu Blockaden, damit kommen sie auch nicht durch. Deswegen kommt es auch zu diesen Verzögerungen. Die Verfassung hätte ja bereits fertig sein sollen. Die verfassungsgebende Versammlung wurde für ein Jahr gewählt, also bis Oktober 2012. Das ist bereits überschritten. Die Verfassung liegt nicht vor. Es gibt erheblichen Dissens. Also jedenfalls, sie möchten gerne zu ihren Zielen kommen, das heißt der Idee einer Rückkehr zu einer goldenen Frühzeit des Islam und auch eben entsprechend einer Umgestaltung der Gesellschaft im reaktionären Sinne. Aber sie verbrennen sich immer wieder die Finger und machen immer wieder Rückzieher. Sie haben also auch offiziell garantiert, das ist jedenfalls ihr Diskurs, dass sie die geltende Frauen- und Familiengesetzgebung nicht antasten werden.
Und jetzt hat, wie gesagt, der tunesische Ministerpräsident Tchebali angekündigt, die Regierung auflösen zu wollen, die Regierung mit der regierenden Ennahda-Partei. Bernard, vielleicht eine Einschätzung, wird er damit es schaffen, die Proteste zu beruhigen? Im Moment werden ja teilweise die Ennahda-Parteizentralen wohl auch angezündet.
Es sind einige in Flammen aufgegangen, schon am Mittwoch nach Bekanntwerden der Ermordung von Shukri Belaid, weil Islamisten, sei es Ennahda-Leute oder Salafisten, die sozusagen in der Rechtsopposition stehen und Ennahda Aufweichung der ideologischen Prinzipien vorwerfen. Also seien es die einen oder die anderen, die werden jedenfalls für diesen politischen Mord verantwortlich gemacht. Es haben also schon am Mittwoch Büros gebrannt, zum Beispiel in Mesuna, das ist in Zentraltunesien in der Nähe von Sidi Bouzid, wo die Revolution auch losging im Dezember 2010. Es wurden andere Büros attackiert, zum Beispiel in Gafsa, das ist eben Phosphatbergbaubecken in Südwesttunesien, was auch seit langem eine Hochburg von sozialen Revolten in Tunesien ist. Hamadi Tchebali, der Premierminister, eigentlich Übergangspremierminister, weil wir haben es ja offiziell mit einer provisorischen Regierung zu tun, die für ein Jahr antrat. Hamadi Tchebali gehört selbst Ennahda an. Er kommt selbst aus den Reihen von Ennahda. Aber er hat tatsächlich am Mittwoch in Reaktion auf die massiven Proteste am ersten Tag vorgeschlagen, die Regierung aufzulösen durch eine Technokratenregierung, ein Technokratenkabinett ohne Parteizugehörigkeit zu ersetzen, um dann relativ schnell zu Neuwahlen zu gehen. Also Neuwahlen hätten ja schon im Oktober 2012 stattfinden sollen, weil das Mandat ursprünglich, so war es jedenfalls versprochen, für ein Jahr ausgelegt war. Es kommt immer wieder zu Verzögerungen, weil eben Ennahda keine Mehrheit hat allein und die Parteien sich nicht einig werden. Weder über die neue Verfassung noch über einige Grundsätze der Regierungspolitik, noch über die Regierungsumbildung, die auch schon seit Juli angekündigt ist, seit Juli 2012 und bisher auch nicht zustande kam. Die Neuwahlen wurden dann angesetzt. Es gibt jetzt einen Wahltermin seit 2 Monaten für den 23. Juni dieses Jahres. Aber auch das steht in den Sternen, weil es war also vor kurzem bereits von Verschiebung und Nicht-Einhaltung des Termins die Rede. Und Tchebali schlug also vor, weil er die Notwendigkeit sah, die Proteste runterzukochen, die Neuwahlen zu machen, sei es im Juni an dem vorgesehenen Termin oder davor oder kurz danach. Und wie gesagt, zwischendurch eine Regierung ohne Parteizugehörigkeit einzusetzen. Aber Tchebali stößt damit auf massive Widerstände. Du hast es vorher auch angedeutet, in der eigenen Partei, der er also auch angehört. Tchebali ist nicht unbedingt ein ideologisch moderater Vertreter. Tchebali hat zum Beispiel damit aufmerksam gemacht im November 2011, als die Wahl schon gelaufen war, die Regierung aber noch nicht gebildet war. Also die Regierung wurde am 24. Dezember 2011 eingesetzt. Damals hatte Tchebali in der Rede vor Regierungsantritt angekündigt, dass man ein sechstes Kalifat errichten werde, also nach den 5 historischen Kalifaten, die es gegeben hat. Das war Träumerei und das hat nichts mit der Politik zu tun, die er wirklich macht, aber das zeigt, dass auch er durchaus reaktionären Träumen und Utopien manchmal verbunden ist. Aber er hat jedenfalls, er ist in dieses Amt des bürgerlichen Regierungschefs hineingewachsen. Das heißt, er regiert eine bürgerliche Demokratie und ist da auch reingewachsen. Und diese Logik, die das hat, er ist also tatsächlich eher ein Regierungs- und Realpolitiker in seinem täglichen Funktionieren als Regierungschef. Und er hat also auch, er steht stärker in Beziehung zu den anderen politischen Parteien, notgedrungen, weil er mit denen zusammen regiert, als der Rest von Ennahda. Da sind aber die Rivalitäten gewachsen. Da gibt es sozusagen den Flügel von Ennahda, der eher mit den Salafisten als ideologisch, auf ideologische Reinheit pochender Rechtsopposition zusammenwirkt. Diesen Parteiflügel gibt es. Und es gibt den Parteichef Rashid Ranuji, der selber nicht in die Regierung hineingegangen ist, sondern eben eher versucht sozusagen von außen auf sie einzuwirken und sich dabei aber noch den Oppositionsbonus, das heißt den Bonus dessen, der leicht mal kritisieren kann, weil er nicht verantwortlich ist für die Regierungspolitik, um sich diesen Bonus zu bewahren. Und Ranucci ist aber mit Familienmitgliedern, zum Beispiel mit seinem Schwiegersohn als Außenminister in der Regierung vertreten, wobei dieser Schwiegersohn jetzt ein paar Probleme hat, weil er vor 2 Monaten, weil es einen Skandal um ein Hotel in Tunis gab, wo er angeblich Ehebruch begangen hat, dieser Schwiegersohn. Jedenfalls Ranucci möchte die Zügel auch nicht loslassen, weil er zwar nicht in die Regierung eintrat, aber eben weil er dachte dann, ein stärkeres Gewicht außerhalb der Regierung zu behalten. Und Ranucci hat gestern dem Premierminister widersprochen, als Hamadi Djabali, der provisorische Premierminister, ankündigte, die Regierung nach Hause zu schicken und ein Technokratenkabinett einzusetzen, hat Ranucci gesagt, nein, das machen wir nicht, sondern wir wollen an der Regierung bleiben. Wir sind schließlich die stärkste Partei, die mit einer nicht absoluten, aber relativen Mehrheit ausgestattet ist. Jetzt wird man abwarten müssen in den nächsten Tagen, inwiefern Teile von Ennahda zumindest versuchen werden, sich auch gegen den Willen von Djabali als eigener Mann an der Regierung zu halten. Der Druck wird aber auf jeden Fall wachsen. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr schlecht akzeptiert werden in der tunesischen Gesellschaft.
Abschließend, welche Perspektive haben die Proteste?
Also worauf es hinausläuft, ist eine gute Frage. Das wird natürlich von ihrer Stärke abhängen. Ihr Ziel ist auf jeden Fall, dass die Regierung zurücktreten muss. Natürlich auch, dass der Mord aufgeklärt wird. Ein weiteres Ziel ist die Auflösung der faktischen Milizen, die Teile von Ennahda inzwischen herausgebildet haben. Es gibt ja die Ligen für die Verteidigung der Revolution, die LPR, Ligue pour la Protection de la Revolution. Das sind Bünde, die sind eigentlich hervorgegangen oder haben formell die Nachfolge angetreten von Selbstverwaltungsorganen, die es in den Tagen des Umbruchs der ersten Phase der Revolution 2011 gegeben hat, unter anderem um für Sicherheit zu sorgen, um als die Polizei sich zurückhielt und einige Wochen lang aus dem öffentlichen Leben quasi verschwand, um Plünderungen zu verhindern und sowas. Diese Selbstverwaltungsorgane hat es gegeben, die sind dann eingeschlafen, als zur politischen Tagesordnung übergegangen wurde, beziehungsweise als die Energie der Revolution erstmal kanalisiert wurde, als Wahlen vorbereitet wurden, im Sommer 2011. Die sind dann eingeschlafen, sind dann aber durch die Islamisten übernommen worden und die haben diese Organe reaktiviert, mit eigenen Leuten aufgepäppelt und die benutzen sie inzwischen als Milizen, um auf der Straße für die Regierung mobil zu machen. Und in den Reihen dieser Ligen werden auch von vielen die mutmaßlichen Mörder von Chokri Belaid gesucht. Entweder bei ihnen oder bei den Salafisten, die wie gesagt die Rechtsopposition darstellen und Druck auf die Regierungsislamisten machen, ihnen ideologischen Verrat vorwerfen, aber auch Kontakte zu einem Flügel der Regierung zumindest noch halten. Die Ligen haben auch bereits einen politischen Mord verübt, der erste nach den Umbrüchen, und zwar am 18. Oktober 2011 in Tataouine, das ist in Südtunesien, an dem lokalen Vorsitzenden, dem örtlichen Vorsitzenden von Nida Tunis, der dort versucht hat, diese neue Partei, die jetzt eher im Aufschwung ist, aufzubauen. Also da kam es zu Handgemenge vor dem Parteibüro, es gab eine Demonstration gegen diese Partei. Also diese Partei ist auch sozusagen das rote Tuch für die Islamisten, weil sie halt sagen, dass die, wenn alle Jünger die Anhänger des alten Regimes, da sind auch welche drin in der Partei, aber das ist komplizierter. Wie gesagt, die Partei hat auch säkulare Demokraten und auch Gewerkschafter nebenbei angezogen. Das ist eher so ein Bündnis, das unter dem Motto Hauptsache gegen die Islamisten steht. Das war der erste politische Mord, der an Chokri Belaid diese Woche ist, der zweite. Und seit diesem ersten Mord gibt es starke Forderungen, diese Gruppen aufzulösen, die also auf der Straße Druck auch gegen missliebige Strömungen und Personen und gegen Regierungsgegner ausüben, also in der Regel nicht mit der Waffe, sondern durch Aufläufe oder durch Störungen von Versammlungen, durch Zwischenrufe, manchmal auch mit Knüppeln, aber also es handelt sich nicht um eine bewaffnete Miliz, die jetzt Knarren tragen würde, aber es ist eben nicht ausgeschlossen, dass aus ihren Reihen sich jetzt auch diese Killer rekrutiert haben. Diese Forderung wurde immer lauter, die aufzulösen, nach dem Mord im Oktober, dann nach einer Störung einer Versammlung von Gewerkschaftern und Gewerkschafterinnen am 4. Dezember, wo es beinahe schon mal zu einem Generalstreik gekommen wäre, am 13. Dezember 2012, der dann verschoben worden ist. Da wird sicherlich der Druck wachsen, dass diese Organe jetzt aufgelöst werden. Das ist, sagen wir mal, sicherlich das Minimum. Drunter wird vermutlich die Regierungspartei nicht wegkommen, dass sie sich also diesen sozusagen schlagenden Arm abschneidet. Der Druck wird aber sicherlich auch wachsen, zumal ja der Premierminister jetzt den Rücktritt der bisherigen Regierung vorgeschlagen hat, dass diese jetzige Regierung verschwindet und dass eine Regierung, die nicht von Ennahdha dominiert wird, eingesetzt wird und vor allem, dass es in absehbarer Zeit, in nicht ferner Zeit zu Neuwahlen kommt.
Soweit Bernhard Schmid, freier Journalist und Jurist aus Paris. Und
noch ein Wort, was bemerkenswert war, gestern kam es zum ersten Mal auch in Paris, wo die tunesische Opposition auch stark verankert ist, natürlich aus historischen Gründen, das war die frühere Kolonialmetropole, kam es zum ersten Mal dazu, dass auch dort in Paris eine Demo attackiert wurde, von mutmaßlich von Salafisten. Also es war eine von vielen, da finden jetzt jeden Tag Solidaritätskundgebung für die Opposition in Tunesien statt. Da waren 300 Leute und das war zum ersten Mal, dass 30 Salafisten die attackiert haben. Also verbal, es gab keine körperliche Gewalt. Aber es zeigt doch, dass es jetzt sozusagen eine massive Polarisierung gibt, die sich bis hierher durchschlägt.